Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. London im Jahr 1942. Die Stadt liegt im Dunkeln. Der Krieg hat das Licht gestohlen und mit ihm auch das Gefühl von Sicherheit. Die Straßenlaternen sind erloschen und Fenster mit dicken Tüchern verhängt. Kein Lichtstrahl darf nach draußen dringen. Eine Vorsichtsmaßnahme gegen die Flugzeuge aus der Luft, die jede Nacht über der Stadt kreisen. Doch in dieser Dunkelheit lauert noch etwas anderes. Etwas, vor dem kein Fliegeralarm warnt.
Die junge Frau zieht ihren Mantel fester um sich, als sie die Straße entlang geht. Es ist spät. Viel später, als sie beabsichtigt hatte. Im Pub war es warm, voller Stimmen und Lachen. Ein Zufluchtsort vor der dunklen, trostlosen Stadt da draußen. Doch jetzt ist sie wieder allein. Die Februarkälte kriecht ihr in die Glieder und mit jeder weiteren Straße wird ihr Bewusstsein für die Schwärze um sie herum schärfer.
Sie hört nur ihre eigenen Schritte. Das Echo auf dem feuchten Pflaster begleitet sie. Ein gleichmäßiges Klack, Klack, Klack. Der Blackout hat die Stadt in einen Schatten verwandelt, in dem selbst bekannte Straßen fremd wirken. Ein Labyrinth aus Dunkelheit und Stille.
Dann ein Geräusch. Leise, fast unmerklich. Schritte. Sie halten inne, kaum dass die junge Frau sie wahrnimmt. Ihr Atem stockt für einen Moment, aber sie redet sich ein, dass dort schon nichts gewesen sein wird. Vielleicht nur eine Katze. Vielleicht nur der Wind, der Müll über das Pflaster treibt. Doch als sie weitergeht, sind sie wieder da, die Schritte. Im selben Rhythmus wie ihre eigenen, nur einen Hauch versetzt.
Sie beschleunigt ihren Gang. Die Kälte in ihrem Nacken hat nichts mit dem Wetter zu tun. Ihre Kehle ist trocken. Ihr Herz schlägt schneller. Sie könnte sich umdrehen und nachsehen, aber etwas in ihr hält sie davon ab. Ein instinktives Wissen, dass sie das nicht tun sollte.
Die Schritte hinter ihr passen sich ihrem Tempo an. Die junge Frau geht schneller. Jetzt hat sie keinen Zweifel mehr. Da ist jemand. Jemand, der im Dunkeln lauert. Der sich fast lautlos bewegt, genau wie sie. Doch sie kann nichts sehen. Die Schwärze verschluckt alles. Jede Form, jedes Gesicht.
Dann ein Schatten. Er ist plötzlich da. So, als hätte ihn die Dunkelheit ausgespuckt. Eine dunkle Gestalt, größer als sie und kräftiger. Ein Mann. Nur eine Silhouette, aber sie spürt die Gefahr. Sie will schreien, doch bevor ein Laut ihre Lippen verlässt, spürt sie eine Hand an ihrem Arm. Ein Ruck, dann Dunkelheit.
Man wird sie erst Stunden später finden, als die ersten Sonnenstrahlen die Dunkelheit vertreiben. Sie ist nicht die Erste. Und sie wird auch nicht die letzte sein.
Schwarze Akte.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Wie immer mit Patrick Strohbusch.
Und mit Anne Luckmann. Und der heutige Fall bringt uns zurück in die englische Stadt London im Winter 1942. Seit Jahren liegt ein düsterer Schatten über der Stadt. Nicht nur wegen der deutschen Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg, sondern auch wegen der absoluten Dunkelheit, die jede Nacht über die Straßen der Stadt hereinbricht. Der Blackout.
Eine Verteidigungsstrategie gegen Luftangriffe. Nachts schimmert in London kein einziges Licht. Fenster sind mit schweren Vorhängen verdeckt, Schaufenster sind verdunkelt und selbst die Autos fahren mit abgedeckten Scheinwerfern. Wer sich draußen bewegt, der macht das halt dann im Dunkeln, umgeben von den Geräuschen einer Stadt, die sich im Krieg befindet, aber irgendwie doch weiterlebt.
Werbung. Werbung Ende.
Es sind schwierige Zeiten. Lebensmittel sind rationiert, Wohnhäuser liegen in Trümmern. Und viele tausende Menschen sind obdachlos. Das Chaos des Krieges bringt Angst, Armut, Verzweiflung und Kriminalität. In nur wenigen Jahren steigt die Verbrechensrate in London um mehr als 50%. Die Polizei ist unterbesetzt, überfordert und kann kaum Schritt halten mit dem Schwarzmarkt, den Einbrüchen und Überfällen.
Und dann lauert in der Dunkelheit noch etwas anderes. Jemand, der die Blackouts nutzt, um unerkannt zu bleiben. Am Montagmorgen des 9. Februar 1942, da klingelt bei der Polizei in London das Telefon.
Es meldet sich ein Klempner. Er ist in den frühen Morgenstunden zusammen mit seinem jungen Assistenten im bitterkalten London unterwegs, auf dem Weg zu seinem ersten Auftrag. Die Straßen sind noch leer. Auf ihrem Weg passieren sie drei Luftschutzbunker. Unscheinbare und karge Konstruktionen aus Ziegelstein, die in den letzten Jahren ein ständiger Zufluchtsort der Londoner sind.
Als die Klempner an einem Bunker vorbeigehen, da fällt dem jungen Assistenten etwas auf dem Boden auf. Da ist eine zerbrochene Taschenlampe. Erstmal nichts Ungewöhnliches, denn viele Londoner tragen wegen der Blackouts so eine Lampe bei sich. Aber dann bemerken die beiden etwas anderes, nämlich zwei Füße, die reglos aus dem dunklen Eingang des Schutzraumes ragen. Einen Moment lang starren sie nur. Dann beugt sich der Klempner in den Bunker hinein, um besser sehen zu können. Und in dem Moment gefriert ihm das Blut in den Adern. Ohne ein Wort zu verlieren, dreht er sich um und rennt los, um die Polizei zu verständigen.
Nur kurz darauf ist die Polizei vor Ort. Das, was sie im Inneren des Bunkers finden, lässt ihnen einen Schauer über den Rücken laufen. Eine Frau liegt auf dem Rücken. Der Kopf ist zur Seite gedreht. Ihr Wollschal ist locker um ihr Gesicht geschlungen. Ihre Kleidung ist aufgerissen. Der Rock wurde hochgeschoben. Die Bluse ist aufgerissen und die Unterwäsche heruntergezogen. Blaue Flecken übersehen ihr Gesicht und ihren Hals. Die Ermittler sehen außerdem Blut.
Und ihnen ist schnell klar, dass die Frau mit ihrem eigenen Schal stranguliert worden sein muss. An ihrem Handgelenk trägt die Frau eine goldene Uhr. Die ist stehen geblieben, genau um 1 Uhr morgens.
Erste Vermutungen der Polizei deuten auf einen Raubüberfall hin, weil einige persönliche Gegenstände der Frau fehlen. Zum Beispiel ihre Handtasche. Der Inhalt, wie eine Haarbürste und ein leeres Portemonnaie, ist im und vorm Bunker verstreut. Später finden die Ermittler die Tasche leer, unweit des Bunkers.
Trotz der Tasche und ihres Portemonnaies finden die Beamten keine Hinweise auf die Identität der toten Frau. Also gehen die Ermittler von Tür zu Tür, halten ein Foto des Opfers hoch und stellen Fragen. Es dauert ein bisschen, aber schließlich landen sie einen Treffer. Die Tote heißt Evelyn. Sie ist 41 Jahre alt und eine Apothekerin aus Newcastle.
Evelyn wird als zurückhaltende und intelligente Person beschrieben, die ihre Arbeit liebt. Sie ist nicht verheiratet und lebt sozial eher zurückgezogen, aber immer unabhängig. Sie ist das älteste von 4 Geschwisterkindern und hat sich schon früh für eine Karriere als Chemikerin entschieden. Sie arbeitet als Assistentin in einer Apotheke und finanziert so ihr Studium und besteht ihr Examen. Über ein Jahrzehnt leitet sie eine Apotheke, arbeitet als Handelsvertreterin und in einer Klinik in London. Später hat sie eine feste Anstellung in einer Apotheke, wo sie 3 Pfund pro Woche verdient. Ein sehr guter Verdienst damals.
Vermutlich durch den Krieg gerät die Apotheke dann aber in Geldnot und Evelyn muss einen neuen Job annehmen, weit weg von London. Sie wohnt vorübergehend in einem Hotel und plant, am 9. Februar 1942 mit dem Zug aus London abzureisen, um ihre neue Stelle anzutreten. Aber dazu kommt es leider nicht mehr. Am selben Tag wird sie tot aufgefunden.
Niemand weiß genau, was sich in den letzten Stunden in Evelyns Leben abgespielt hat. Aber die Polizei ermittelt, dass sie ihr Hotel in London verlassen hat, um in einem Pub etwas zu essen. Dort wird sie gegen Mitternacht zuletzt gesehen. Sie trinkt auch ein Glas Wein.
Ihr Rückweg vom Pub zum Hotel hätte sie durch dunkle Straßen geführt. Der Luftschutzbunker liegt nur wenige Minuten Gehzeit von ihrem Hotel entfernt. Freiwillig ist sie sicher nicht dorthin gegangen. Hat ihr Mörder sie also auf der Straße gesehen oder schon im Pub entdeckt und ist ihr dann gefolgt?
Die Polizei setzt bei ihren Ermittlungen auf neue Methoden. Zum Beispiel auf die Expertise von Detective Chief Superintendent Frederick Cherrill. Seine Position entspricht bei uns etwa einem Polizei- oder Kriminaldirektor. Frederick Cherrill ist ein Pionier der Fingerabdruckanalyse. Er leitet seit mehreren Jahren die Abteilung für forensische Untersuchungen bei Scotland Yard.
Laut der ZDF-Doku Murder Maps werden Fingerabdrücke schon seit Ende des 19. Jahrhunderts gesammelt. Und 1942 hat die Polizei in London mehrere tausend Abdrücke zum Vergleichen. Fingerabdrücke sind also keine absolute Neuheit mehr. Aber die Methode entwickelt sich erst noch und ist noch nicht so ausgereift wie heute. Besonders weil es sehr mühsam ist und es keine automatisierten Datenbanken gibt wie heute.
Frederick Charrell muss zum Beispiel immer manuell nach Übereinstimmungen in riesigen Akten suchen. Er ist selbst auch vor Ort im Luftschutzbunker und mit seinem Vergrößerungsglas auf der Suche nach Fingerabdrücken, die er hier aber leider nicht finden kann. Der Täter hatte entweder Handschuhe an, was bei den kalten Februarnächten wahrscheinlich wäre, oder er wusste genau, was er tat, um keine Spuren zu hinterlassen.
Einen Hinweis findet aber ein anderer renommierter Experte, der Pathologe Sir Bernard Spilsbury. Den kennt ihr vielleicht noch aus unserer Folge 229 über Rachel, die Leiche in den Trümmern. Ein Londoner Mordfall ebenfalls aus dieser Zeit. Hört da gerne mal rein, wir haben euch die Folge in den Shownotes verlinkt. Spilsbury untersucht die Würgemale am Hals des Opfers und kommt zu einem wichtigen Schluss. Der Mörder war mit großer Wahrscheinlichkeit Linkshänder. Das schließt er aus der Form der Würgemale, zum Beispiel der Richtung des ausgeübten Drucks oder der Art, wie der Schal um den Hals des Opfers gebunden ist.
Während die Polizei die wenigen Spuren auswertet, wird London von einer neuen Entdeckung erschüttert. Keine 24 Stunden nach dem Mord an Evelyn klingelt bei der Polizei wieder das Telefon. Doch dieses Mal wird alles noch schlimmer.
Zwei Männer, die gerade bei der Arbeit waren, um Stromzähler abzulesen, machen eine grauenvolle Entdeckung. Zu dieser Zeit war es üblich, dass sogenannte Meter-Reader die Stromzähler ablesen und gleichzeitig auch die Münzen aus den Zählern entnehmen. In diesem Fall Schillinge, die in die Zähler gesteckt wurden, um den Stromverbrauch zu bezahlen.
Als die beiden Arbeiter am Dienstagmorgen des 10. Februar 1942 an der Haustür eines Mehrfamilienhauses klopfen, öffnet eine der Bewohnerinnen. Die Männer leeren die Münzen aus ihrem Zähler, aber ihre Nachbarin öffnet die Wohnungstür nicht. Die Nachbarin ist 34 Jahre alt und heißt, wie schon das erste Mordopfer, Evelyn.
Damit ihr und wir die beiden Evelyns jetzt besser auseinanderhalten können, nennen wir diese Evelyn, die hier gerade nicht die Tür öffnet, Evelyn O. Die Nachbarin klopft also an die Tür von Evelyn O, aber niemand macht auf. Nichts rührt sich. Doch die Tür ist nicht abgeschlossen. Die Nachbarin stößt sie also auf und betritt einen dunklen Raum. Das Licht ist zwar eingeschaltet, aber die Lampen leuchten nicht. Die Münzen im Stromzähler wurden also nicht nachgelegt. Einer der Arbeiter zieht eine Taschenlampe hervor und leuchtet damit in Evelyn O's Wohnung.
Doch was sie dann sehen, lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Evelyn O liegt auf ihrem Bett, entstellt und fast nackt. Der Anblick ist so erschreckend, dass sogar die erfahrenen Polizisten, die kurz darauf vor Ort sind, schockiert sind. Evelyn O wurde auf brutalste Weise ermordet.
Der Mörder hat aber nicht nur ihr Leben genommen, sondern sie auf eine Weise zugerichtet, die jegliches Maß an Grausamkeit sprengt. Ihre Kehle ist fast vollständig durchtrennt und ihr Körper von zahlreichen weiteren heftigen Wunden übersät. Er hat sie gequält, gefoltert und missbraucht. Die Ermittler entdecken Gegenstände und improvisierte Mordwaffen auf Evelyn O's Körper, die der Täter dort zurückgelassen hat. Zum Beispiel einen Dosenöffner. Weitere Details wollen wir euch an dieser Stelle ersparen.
Der Täter muss ihre Handtasche und die Wohnung durchwühlt haben und ist anschließend mit Geld und einigen Wertgegenständen abgehauen. Der Fund von Evelyn O, brutal ermordet in ihrer Wohnung, ist erschütternd. Doch dahinter steht nicht nur ein grausames Verbrechen, sondern auch das traurige Schicksal einer Frau, die in einer unsicheren Zeit versucht hat, ihren eigenen Weg zu finden.
Evelyn O ist in einfachen Verhältnissen im Nordwesten Englands aufgewachsen. Sie wird als warme und gutherzige Person beschrieben. Und schon früh ist klar, was sie will, nämlich nach London. Denn die Welt des Showbusiness fasziniert sie. Mit Mitte 20 erfüllt sich Evelyn O dann endlich ihren Traum und zieht nach London.
Sie arbeitet dort im Windmill Theatre. Das ist damals für Auftritte wie im Moulin Rouge in Paris bekannt. Aber das Leben in der West End-Szene von London ist nicht nur glamourös, sondern oft auch schlecht bezahlt. Evelyn O arbeitet deswegen auch als Hostess in einem Nachtclub und als Prostituierte.
Mit Ende 20 entscheidet sie sich dann aber plötzlich, zurück in ihre Heimat zu ziehen. Dort heiratet sie den Landwirt Harold, der 4 Jahre älter ist als sie. Das Leben als Frau eines Landwirtes ist aber nichts für die quirlige Evelyn O. Sie sehnt sich wieder nach dem Glitzer und Glanz des Showbusiness in London. Und deswegen zieht sie wieder zurück in die Hauptstadt. Sie und ihr Mann bleiben aber zusammen. Sie besuchen sich gegenseitig. Evelyn arbeitet wieder als Hostess und auch wieder als Prostituierte.
Die Zeit während des Zweiten Weltkriegs war besonders für die Frauen, die zurückgeblieben sind, voll von Entbehrungen und Unsicherheit. Frauen müssen das Land am Laufen halten, die Familien versorgen, den Alltag organisieren und für sich selbst sorgen.
Das West End und Soho-Viertel von London, bekannt für Bars und Nachtclubs, die werden zu Orten, an denen die Rationierung, der Mangel und der soziale Druck zu einem florierenden Schwarzmarkt führen. Viele Frauen, so wie Evelyn O, die verdienen sich mit Prostitution Geld dazu, um die Freiheit zu finden, die ihnen in einer von Männern dominierten Welt verweigert wird.
Am 9. Februar 1942, am Abend ihres Todes, versucht Evelyn O, ein bisschen zusätzliches Geld zu verdienen. Am Piccadilly trifft sie einen Mann und geht mit ihm etwas trinken. Sie gehen dann in ihre Wohnung und später setzt der Mann sie wieder in der Innenstadt vor einem Restaurant ab. Das ist so gegen 22.30 Uhr.
Eine Stunde später, gegen 23.30 Uhr, kommt Evelyn O wieder nach Hause, in Begleitung eines anderen Mannes. Ihre Nachbarin sagt der Polizei, dass sie die beiden noch im Flur gesehen habe. Der Mann hatte kurze braune Haare, war rasiert und wahrscheinlich Mitte oder Ende 20. Die Nachbarin berichtet, dass kurz darauf sehr laute Musik aus Evelyn O's Wohnung kam. Normalerweise ist sie eher rücksichtsvoll, aber die Nachbarin hat sich nichts weiter dabei gedacht und ist eingeschlafen.
Damit hat die Polizei eine erste Beschreibung eines möglichen Täters. Er muss ihr diese unfassbare Gewalt angetan haben. Der Mann war schlau genug, die Musik in der Wohnung aufzudrehen, damit die Nachbarn nichts von dem Mord mitbekommen. Auch das forensische Team von Scotland Yard versucht, in der Wohnung weitere Spuren zu finden. Auf einem zerbrochenen Spiegel von Evelyn O und auf dem Dosenöffner, der auf ihrer Leiche gefunden wird, findet der Superintendent Frederick Cheryl endlich Fingerabdrücke.
Der Experte vergleicht die Abdrücke mit den vorhandenen Daten bei Scotland Yard. Aber es gibt keine Übereinstimmung. Bei der genaueren Analyse der Spuren stellt Frederick Cheryl aber die Vermutung auf, dass der Mörder offenbar Linkshänder ist. Und vielleicht ist es ja sogar derselbe linkshändige Täter, der am Tag zuvor die andere Evelyn im Luftschutzbunker umgebracht hat.
Das sind auch Theorien, die die Polizei damals aufstellt. Könnte der Täter ein Serienmörder sein? Sind weitere Personen in Gefahr? Die Ermittler müssen das Tempo bei den Ermittlungen auf jeden Fall anziehen. Bei Scotland Yard vergeht immerhin ein ganzer Tag ohne neue Horrornachricht. Der 11. Februar 1942. Aber der nächste Tag, der 12. Februar 1942, vergeht nicht ohne neue Meldung.
Die 25-jährige Catherine meldet sich auf der Wache. Sie sagt, dass sie Opfer eines Angriffs geworden sei. Catherine ist eine verheiratete Hausfrau, die sich ab und zu Geld dazu verdient, indem sie als Prostituierte arbeitet. Im BBC-Podcast Bad Woman wird beschrieben, wie Catherine an jenem Abend von einem Mann angesprochen wurde. Er hatte einen vornehmen Akzent und wollte ihr 5 Pfund bezahlen, damals eine sehr großzügige Zahlung. Catherine fährt mit dem Mann in einem Taxi zu ihrer Wohnung.
Dort eskaliert die Situation aber. Der Mann drängt sich auf Catherine, packt sie brutal und versucht sie zu überwältigen. Catherine schreit, wehrt sich und tritt zu. Der Mann legt ihr die Hände um den Hals und drückt zu. Sie wehrt sich heftig und trifft ihn mit ihrem Fuß im Bauch. Der Mann verliert den Halt und fällt vom Bett, während Catherine aufspringt und schreiend aus der Wohnung rennt.
Sie rennt rüber zu den Nachbarn, während sich der Mann in ihrer Wohnung hastig etwas überzieht. Catherine dann im Vorbeigehen weitere Scheine zuwirft und sagt, er habe zu viel getrunken. Dann verschwindet der Mann in der Dunkelheit. Aber er vergisst was, und zwar seinen Gürtel. Es ist der Gürtel einer Uniform der Royal Air Force.
Der Angriff auf Catherine verläuft so ähnlich wie der Angriff auf Evelyn O., die ja in ihrer Wohnung ermordet wurde. Und Catherine ist überzeugt, dass sie in dieser Nacht nur knapp dem Tod entkommen ist. Sie glaubt, dass ihr Angreifer der Mörder der anderen Frauen ist. Sie hat ihm noch nachgerufen, als er auf dem Weg nach draußen war: Du bist der Mann, der die Frauen hier umbringt.
Damit bleibt aber ein schrecklicher Verdacht zurück. Wenn der Mann Catherine nicht umbringen konnte, sucht er sich vielleicht ein neues Opfer? Oder hat er bereits eins gefunden? Etwa vor jenem ruhigen 11. Februar 1942, an dem bei Scotland Yard keine Horrornachricht eingegangen ist?
Am 9. Februar 1942 wird Evelyn im Luftschutzbunker gefunden. Einen Tag später, am 10. Februar, Evelyn O. in ihrer Wohnung. Am 11. Februar ist Ruhe. Am 12. Februar wird Catherine angegriffen. Und am 13. Februar klingelt bei Scotland Yard frühmorgens wieder das Telefon. Es gibt eine weitere Leiche.
Nur einen Tag nach dem Angriff auf Catherine wird die Leiche der 43-jährigen Margaret gefunden. Aber es dauert nicht lange, bis klar wird, dass Margaret schon länger tot ist. Sie wurde schon 2 Tage zuvor, also am 11. Februar, ermordet. Der Tag, an dem kein Anruf bei der Polizei einging. Die Entdeckung ist schockierend, da sich der Täter scheinbar keine Pause gönnt. Inzwischen ist also klar, dass er täglich zuschlägt.
Dass Margaret 2 Tage vorher getötet wurde, kann die Polizei aus 2 Dingen schließen. Vor Margarets Wohnung steht nämlich seit mehreren Tagen ein Paket mit einer Lebensmittellieferung und ihre Nachbarn haben sie zuletzt am 11. Februar gesehen.
Am 13. Februar ist es ausgerechnet Margarets erst 15-jährige Tochter, die sie besuchen kommt und ihre tote Mutter entdeckt. Was sie in der Wohnung ihrer Mutter findet, ist für sie natürlich ein riesiger Schock. Margaret liegt im Bett, mit der Decke über ihren Körper gezogen. Der Anblick ist entsetzlich. Margaret ist tot, wurde missbraucht und brutal ermordet. Danach hat der Täter einige Gegenstände entwendet und ist geflohen.
Die Polizisten, die den Tatort untersuchen, finden die Leiche auf blutigen Laken. Margaret wurde mit einer Seidenstrumpfhose erstickt. Es scheint, als hätte der Täter sein Opfer mit allen verfügbaren Werkzeugen, die er in der Wohnung gefunden hat, gefoltert. Darunter ein Küchenmesser und eine Rasierklinge. Es ist wieder ein schrecklicher Anblick für die erfahrenen Ermittler.
Margaret wird als elegante Frau Anfang 40 beschrieben. Sie kleidet sich meistens eher konservativ und strahlt schon beim ersten Anblick eine gewisse Würde aus. Sie hat sich nach dem frühen Tod ihres Mannes ein neues Leben in London aufgebaut. Auch sie arbeitet ab und zu als Prostituierte und ist wegen ihrer feinen Art bei ihren Kolleginnen als Lady bekannt. Margarets 15-jährige Tochter besucht ein Internat. Dessen Kosten übernimmt Margaret. Sie kommt ihre Mutter aber regelmäßig besuchen. Die beiden gehen dann picknicken, spazieren oder ins Kino.
Die Ermittler finden heraus, dass eine Zeugin Margaret noch am 11. Februar frühmorgens, also dem Tag ihrer Ermordung, kurz nach 1 Uhr im Hausflur gesehen hat. Sie ging mit einem Mann auf ihre Wohnung zu. Die Nachbarin hört den Mann später auch wieder gehen. Sie kann sich auch noch daran erinnern, dass sie den Mann pfeifen gehört hat, bevor die Haustür zuschlug.
Für die Ermittler ist sofort klar, dass der Mord an Margaret beängstigende Parallelen zu den beiden vorherigen Morden aufweist. Die gleichen grausamen Merkmale, der gewaltsame Missbrauch und die ausufernde Brutalität des Täters lassen eigentlich keinen Zweifel daran, dass es sich um ein und denselben Mann handeln muss.
Am Tatort in Margarets Wohnung findet der Experte Superintendent Frederick Cheryl wieder Fingerabdrücke. Besonders auffällig ist, dass die Abdrücke wieder einen Hinweis auf einen Linkshänder geben. Die Abdrücke stimmen mit den Spuren überein, die die Polizei am Tatort von Evelyn O. in ihrer Wohnung gefunden hat. Damit wird der Verdacht immer wahrscheinlicher, dass der Mörder ein Serientäter ist.
Damit ist auch klar, dass dieser Mann ein Muster entwickelt hat. Er schlägt jeden Abend zu. In der Nacht auf den 9. Februar 1942 stirbt Evelyn ja im Luftschutzbunker. Am 10. Februar Evelyn O. in ihrer Wohnung und am 11. Margaret in ihrer Wohnung. Am 12. wird Catherine angegriffen, sie kann aber fliehen. Doch die Frage bleibt, ob es möglicherweise ein weiteres Opfer gibt, das noch nicht entdeckt wurde.
Am Abend des 13. Februar 1942 kommt einem Polizisten in der Innenstadt ein Pärchen entgegen. Erst als sie in der Dunkelheit fast vor ihm stehen, bemerkt er, dass etwas seltsam scheint. Die Frau wirkt schlapp und stützt sich beim Gehen auf den Mann neben sie. Das Paar kommt direkt auf ihn zu und bleibt vor ihm stehen. Sie brauchen Hilfe.
Die junge Frau heißt, wie schon das dritte Mordopfer, Margaret. Diese Margaret wird aber von allen Greta genannt. Das macht es uns jetzt in der Folge natürlich auch leichter, die Frauen auseinanderzuhalten. Greta ist verheiratet, lebt aber von ihrem Mann getrennt. Sie ist am Freitagabend, dem 13. Februar 1942, mit einem Armeeoffizier für ein Date verabredet. Sie sitzt in einem Pub und wird dann von einem Mann in einer Uniform der Royal Air Force angesprochen. Er hat einen vornehmen Akzent, trägt kurze braune Haare und ist etwa Mitte, Ende 20. Sie sagt, dass sie auf ihr Date warte, aber der Mann lässt nicht locker.
Er bestellt ihr einen Whisky und flirtet mit ihr. Er überredet sie, mit ihm noch woanders etwas trinken zu gehen, bevor sie für ihr Date zurückkommt. Der Mann und Greta verlassen also den Pub und treten hinaus auf die Straße. Es ist nach 20 Uhr. Die Straßen rund um den Piccadilly sind voll, aber alles ist dunkel.
Die beiden gehen in Richtung einer anderen Bar. Der Mann versucht Greta zu überreden, in einen Luftschutzbunker zu gehen. Aber Greta lehnt ab. Sie fühlt sich unwohl und will wieder zurück zum Pub, aus dem sie gekommen sind. Der Mann überredet sie, dass sie ihm ihre Telefonnummer gibt. Sie schreibt sie auf einen Zettel. Dann kehren sie um.
Als Greta realisiert, dass sie nicht denselben Weg zurückgehen, ist es schon zu spät. Plötzlich zieht der Mann sie in einen Hauseingang und presst sie gegen die Wand. Er küsst sie. Greta drückt ihn weg, aber der Mann hört nicht auf. Er wird aggressiv, packt sie am Hals und würgt sie.
Greta kämpft, doch ihre Kräfte schwinden. In diesem Moment hört ein junger Mann, der gerade einen Pub in der Nähe mit Getränken beliefert, was in dem Hauseingang vor sich geht. Er geht nachschauen und entdeckt Greta, die mittlerweile reglos auf dem Boden liegt. Der Angreifer flieht, als der junge Lieferant sich nähert.
Der junge Mann zündet ein Streichholz an und sieht im flimmernden Licht gerade noch, wie jemand wegläuft. Der Lieferant eilt zu Greta und hilft ihr auf. Sie kommt gerade wieder zu sich. Er fragt, ob sie in Ordnung ist. Aber Greta kann kaum sprechen. Ihre Kleider sind zerrissen. Der junge Mann hilft ihr hoch und wirft einen flüchtigen Blick in den Hauseingang. Er sieht dort eine Gasmaske und einen sogenannten Haversack, also einen Brotbeutel.
Das gehört zu der typischen Ausrüstung von britischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Dieser Brotbeutel, den könnt ihr euch wie eine Schultertasche vorstellen. Darin sind meistens Proviant, Tabak oder Dokumente verstaut. Der Lieferant sieht die beiden Gegenstände und nimmt sie mit. Er hilft Greta beim Gehen und beschließt, sie in ein Krankenhaus zu bringen.
Auf dem Weg dorthin begegnen sie dem Polizisten und erzählen ihm, was passiert ist. Er nimmt sie mit auf die nächste Wache, wo Greta und der Lieferant eine detaillierte Aussage abgeben. Besonders die Gasmaske und der Haversack, die der Angreifer im Hauseingang zurückgelassen hat, nehmen die Polizisten genauer unter die Lupe. Die Maske trägt eine Seriennummer 525987. Die Ermittler wissen natürlich, dass jeder Soldat eine eigene Nummer hat. Und diese Nummer führt Scotland Yard zu einem bestimmten Soldaten der Royal Air Force.
Werbung. Werbung Ende.
Und Greta erzählt den Ermittlern auch von der blauen Uniform des Mannes. Als Greta ihre Aussage zu Protokoll gibt, wird den Ermittlern klar, dass die Spuren des Angriffs und die Methoden des Täters mit denen der anderen Morde übereinstimmen. Besonders auffällig ist, dass der Täter immer wieder seine Opfer stranguliert hat und dass der Täter vermutlich Linkshänder ist. Außerdem wisst ihr schon, dass der Angreifer von Catherine, die ja zum Glück fliehen konnte, bei ihr einen Gürtel vergessen hat, nämlich einen Gürtel von der Uniform eines Soldaten der Royal Air Force.
Die Polizei kontaktiert umgehend die Royal Air Force, um den Besitzer der Maske zu ermitteln. Und nur eine halbe Stunde nach dem Angriff auf Greta hat die Polizei auch schon einen Namen. Die Tasche und die Gasmaske gehören einem gewissen Gordon. Er ist 27 Jahre alt und Soldat bei der Royal Air Force. Die Polizei weist an, dass er umgehend verhaftet werden soll. Aber Gordon ist nicht in seinem Bett.
Gordon ist schon seit mehr als 6 Jahren bei der Luftwaffe. Er ist in New Irsig in North Yorkshire aufgewachsen. Das liegt im Norden Englands. Er kommt aus einer guten und liebevollen Familie. Der Autor Stephen Wynne, der schreibt in seinem Buch namens The Blackout Ripper, dass Gordon als Kind Privatunterricht bekommen hat und mit 16 aufs College geht. Er arbeitet dann als Industriechemiker und zieht schließlich nach London.
Dort kommt er mit dem Leben der Reichen in Berührung. Ein Leben, das Gordon gefällt. Er geht gerne in Bars, Clubs und Pubs, wo er sein Geld ausgeben kann. Er führt eine Art Doppelleben, weil er sich in diesen Bars neu erfindet. Er erzählt den Leuten, dass er der Sohn eines Aristokraten sei, der mit dem englischen Königshaus in Verbindung stehe. Er fängt sogar an, sich einen vornehmen Akzent zuzulegen. Mit seinem Charme und sorgfältig gepflegtem Image lässt er sich die Spitznamen der Graf oder der Herzog geben, obwohl er eigentlich nichts mit dem Adel zu tun hat.
Gordon ist außerdem schon seit 6 Jahren verheiratet. Er lernt seine Frau Marjorie auf einer Flugshow der Royal Air Force kennen. Sie daten sich nur wenige Monate. Damals ist Gordon schon Teil der Royal Air Force, aber in den unteren Rängen. Sein Ziel ist es, irgendwann Pilot zu werden.
Seine Vorgesetzten mögen ihn und er wird befördert, bis er schließlich als Leading Aircraft Man eingesetzt wird. Immer noch nicht besonders hoher Rang, aber damit gilt er als erfahrener Soldat. Gordon ist in einer Kaserne im Regent's Park in London stationiert. Er wird dort schließlich in ein Programm aufgenommen, um endlich Pilot zu werden. Seine Frau Marjorie lebt währenddessen in einer Wohnung im Süden der Stadt.
Und trotz dieser scheinbar glücklichen Ehe führt Gordon aber dennoch ein Doppelleben. Während seine Frau zu Hause ist, genießt er die Freiheiten, die ihm seine Stellung als Luftwaffensoldat bietet. Er vergnügt sich also in den Bars und Clubs des West Ends.
Auch wenn Gordon bei seinen Vorgesetzten gut ankommt, ist das bei seinen Kollegen nicht der Fall. Er gilt als prahlerisch und unangenehm. Er spricht von seinen angeblichen Frauenabenteuern und lebt viel mehr das Leben eines Junggesellen als das eines verheirateten Mannes. Seine Kollegen, die ihn ebenfalls Graf oder Herzog nennen, machen das aber nicht aus Zuneigung, sondern weil sie sich über ihn lustig machen.
Die Ermittler bei Scotland Yard sind überzeugt, dass Gordon Greta am 13. Februar angegriffen hat. Aber sie glauben auch, dass er ebenfalls die Morde an den 3 Frauen zuvor begangen haben könnte, also den beiden Evelyns und Margaret. Und dass er es war, der Catherine angegriffen hat, die er aber fliehen konnte.
Und als die Ermittler erfahren, dass Gordon in jener Nacht noch nicht wieder in die Kaserne zurückgekehrt ist, kehrt die Angst zurück, dass sie womöglich wieder zu spät kommen.
Das Telefon bei der Polizei klingelt. Ist das endlich der ersehnte Anruf? Wurde Gordon gefunden? Nein. Statt eines entscheidenden Hinweises auf den Aufenthaltsort von Gordon wird eine weitere Leiche gemeldet.
Am Abend des 13. Februars 1942, demselben Abend, an dem Greta angegriffen wird und zur Erinnerung derselbe Tag, als Margaret morgens tot aufgefunden wird, da wird die Leiche von Doris in ihrer Wohnung gefunden. Ihr Ehemann ist abends von der Arbeit nach Hause gekommen und kam nicht ins Schlafzimmer, denn die Tür war abgeschlossen. Er ruft die Polizei, die die Tür aufbricht. Und der Anblick, der sich den Ermittlern bietet, ist schon wieder grauenvoll.
Seine Frau Doris liegt brutal ermordet in ihrem Schlafzimmer. Ihre Verletzungen ähneln denen der anderen Opfer. Sie wurde mit einem Seidenstrumpf stranguliert. Ihr Körper wurde ebenfalls, wie die anderen Frauen, grausam verstümmelt.
Doris ist 32 Jahre alt und kommt aus Northumberland. Das liegt an der Grenze zu Schottland. Sie ist mit Henri verheiratet. Der ist 67 Jahre alt und ein wohlhabender Manager eines Hotels. Sie haben sich kennengelernt, als Doris als Prostituierte gearbeitet hat. Aber durch den Krieg ist auch die finanzielle Lage von Henri nicht mehr so gut und Doris will sich noch etwas Geld dazu verdienen und arbeitet daher ab und zu als Prostituierte.
Auch am Abend des 12. Februar 1942. Wie ihr wisst, ist das derselbe Abend, an dem Catherine ihrem Angreifer nur knapp entkommen konnte. Doris verabschiedet sich von Henri, der mit der Bahn zum Hotel zur Arbeit fährt, wo er auch öfter schläft. Doris fährt aber nicht nach Hause, sondern in die Innenstadt, um einen ihrer regelmäßigen Kunden zu treffen. Auf ihrem Weg trifft sie dann noch eine Freundin, mit der sie sich eine Weile unterhält, bevor sie weitergeht. Da ist es kurz nach 22 Uhr.
Doris Leiche wird am nächsten Abend gefunden. Die Polizei durchsucht die Wohnung und stellt fest, dass Geld und andere persönliche Gegenstände fehlen.
Der Mord folgt exakt dem gleichen Muster wie die vorangegangenen Morde. Ein brutaler Übergriff, ein weibliches Opfer, stranguliert und verstümmelt. Es scheint, als ob der Mörder nach dem missglückten Angriff auf Catherine ein weiteres Opfer gesucht hat.
Auch für die Presse sind diese Ähnlichkeiten zu auffällig, um sie zu ignorieren. Die Journalisten haben längst einen Spitznamen für den Mörder gefunden. Sie nennen ihn den Blackout Ripper. Sie ziehen auch Vergleiche mit dem berüchtigten Jack the Ripper. Die Medien sind fest davon überzeugt, dass ein sadistischer Serienmörder hinter den Verbrechen steckt.
Während die Luftangriffe auf London weitergehen, steigt die Sensationslust der Öffentlichkeit. Der Blackout Ripper wird schnell zu einer der größten Sensationen der Zeit. Bei der Polizei ist gerade aber nur eine Frage wichtig, nämlich: Wo ist Gordon?
Der taucht am Morgen des 14. Februar 1942 in seiner Kaserne auf und wird umgehend festgenommen. Er wird auf die Polizeiwache gebracht und zuerst zum Angriff auf Greta befragt. Der war ja auch nur wenige Stunden zuvor. Gordon sagt aus, dass er sich an die letzte Nacht nur vage erinnern könne. Er sei in einer Bar im West End gewesen und habe zusammen mit einem Kollegen getrunken. Aber der Name des Kollegen und genauere Details fallen ihm nicht ein.
Später beschreibt er, wie er mit Greta durch die Straße des West Ends gegangen ist. Er habe sich dann allein in Piccadilly wiedergefunden. Er habe bemerkt, dass er spät dran war und dann ein Taxi zurück zur Kaserne genommen.
Ja, und interessant ist, dass Gordon zwar den Angriff auf Greta nicht zugibt, aber sich trotzdem dafür entschuldigt und er bietet sogar an, Greta eine Entschädigung zu zahlen. Den Ermittlern fallen bei der Befragung Kratzspuren an Gordons Hand auf. Sie fragen danach. Aber Gordon winkt ab. Die habe er von der Arbeit an einem Flugzeugmotor. Gordon bleibt vorerst trotzdem bei der Polizei. Die will ihn ja auch noch zu den anderen, mittlerweile 4 Morden, befragen.
Gordon aber beteuert seine Unschuld. Doch die Polizei findet heraus, dass Gordon aus der Kaserne verschwinden und wiederkommen konnte, wann immer er wollte. Die Soldaten müssen sich beim Verlassen und der Rückkehr in die Kaserne eigentlich immer in ein Buch eintragen, aber die Kollegen tragen sich oft gegenseitig ein, damit niemand Ärger fürs Zu-spät-Kommen bekommt. Außerdem können die Soldaten die Kaserne über die Feuerleiter unbemerkt verlassen. Gordon hätte also jederzeit kommen und gehen können und hätte eine Gelegenheit gehabt, die Morde zu begehen.
Als die Ermittler Gordons Sachen in seinem Schlafsaal durchsuchen, stoßen sie auf mehrere Indizien, die ihn mit den Morden in Verbindung bringen. Unter anderem finden sie die persönlichen Gegenstände der Opfer. Zum Beispiel einen Stift mit den Initialen von Doris, dem letzten Opfer. Ihre Armbanduhr und ihre Haarbürste. Oder ein Zigarettenetui, das Evelyn O. gehörte. In dem Etui hat sie ein Foto ihrer Mutter aufbewahrt.
Außerdem finden die Ermittler heraus, dass 2 der Geldscheine, die Catherine von ihrem Angreifer bekommen hat, an Gordon als Lohn ausgezahlt wurden. Auch im forensischen Team gibt es einen Treffer. Im Labor werden Rückstände von Mörtel aus Gordons Tasche mit Mörtel aus dem Luftschutzbunker verglichen, in dem die Leiche von Evelyn gefunden wurde. Sie stimmen überein.
Auch der Fingerabdruckexperte Frederick Cheryl kann Gordons Fingerabdrücke zum Beispiel auf dem kaputten Spiegel von Evelyn O. nachweisen. Gordons Fingerabdrücke werden auch auf einem Glas, einem Kerzenhalter, einer Bierflasche und einem Dosenöffner von anderen Tatorten gefunden. Und den Ermittlern fällt noch etwas auf. Gordon unterschreibt sein Protokoll mit der linken Hand. Er ist Linkshänder.
Außerdem gibt es noch 2 Frauen, die mutmaßliche Angriffe von Gordon überlebt haben. Catherine und Greta. Bei einer Gegenüberstellung sollen die beiden Gordon als Täter identifizieren. Catherine ist sich nicht sicher, aber Greta erkennt Gordon sofort. Außerdem wurden ja seine persönliche Tasche und die Gasmaske am Tatort gefunden.
Gordon bestreitet das alles. Er behauptet, dass der wahre Täter ein anderer Soldat gewesen sei, der seine Gasmaske und Tasche gestohlen habe, um seine Spuren zu verwischen und den Verdacht auf ihn zu lenken.
Das glaubt die Polizei ihm aber nicht. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen der 4 Morde an. Ein Prozess ist für April 1942 geplant, mehr als 2 Monate nach den Morden.
Als die Verhandlungen Ende April beginnen, wird Gordon aber nur wegen eines Mordes angeklagt, der an Evelyn O. Die Staatsanwaltschaft will sichergehen, dass Gordon von der Jury ohne Zweifel als Mörder verurteilt wird und glaubt, dass die Beweislage bei Evelyn O's Mord am stärksten ist. Sie wollen kein Risiko eingehen.
Evelyn O ist ja die Frau, die in ihrer Wohnung ermordet wurde. Die Staatsanwaltschaft präsentiert die Fingerabdrücke, die persönlichen Gegenstände von Evelyn O, die bei Gordon gefunden wurden, und lässt auch Experten, so wie Frederick Cheryl, vor Gericht aussagen. Die Anklage findet auch einen Soldaten, der bestätigt, dass er Gordon und Evelyn O am Abend ihres Todes gemeinsam gesehen hat.
Die Verteidigung erhebt Einspruch gegen die Fingerabdrücke und versucht stattdessen, Zweifel an den forensischen Beweisen zu wecken. Im Gerichtssaal zeigt Gordon keinerlei Emotionen und bleibt ruhig, was ihn teilweise als kalt und berechnend erscheinen lässt. Er sagt weiterhin, dass er unschuldig sei.
Davon scheint im Gerichtssaal aber nur eine Person überzeugt zu sein, nämlich seine Frau Marjorie. Sie ist während des gesamten Prozesses anwesend und glaubt an ihren Ehemann. Sie unterstützt ihn. Und sie bricht in bittere Tränen aus, als Gordon für schuldig befunden wird. Die Jury hat sich gerade mal eine halbe Stunde lang beraten und Gordon wird wegen des Mordes an Evelyn O zum Tode verurteilt.
Obwohl Gordons Familie eine Kampagne für seine Unschuld startet und Bittbriefe zum Beispiel an den Erzbischof von Canterbury schickt, bleibt das Urteil bestehen. Gordon bleibt bis zu seiner Hinrichtung im Wandsworth Prison in London. Am Morgen des 25. Juni 1942, mehr als 4 Monate nach den Morden, wird er von dem berühmtesten Henker Englands, Albert Pierpoint, gehängt. Die gesamte Prozedur dauert nur 2 Minuten. Währenddessen fliegt die deutsche Luftwaffe einen Angriff auf London.
Während Gordon für insgesamt 4 Morde und 2 Mordversuche verantwortlich gemacht wird, bleiben die Anklagen für 3 der Morde offiziell on file. Das bedeutet, dass sich die Ermittler sicher sind, dass er alle 4 Frauen getötet hat, aber er wurde ja bereits mit der härtesten Strafe verurteilt.
Währenddessen könnte Gordon auch noch für 2 weitere Morde verantwortlich sein, dem an Mabel und an Edith. Beide starben im Oktober 1941. Beide Frauen wurden in London ermordet. Mabel wurde erwürgt und in einem ausgebombten Haus gefunden, Edith brutal geschlagen, gewürgt und erstochen. Was besonders auffällig ist, auch hier wurden Spuren eines linkshändigen Täters gefunden. Gordon war zu der Tatzeit zwar in der Nähe von Bristol stationiert, war aber oft in London zu Besuch, weil sein Bruder dort lebt.
Obwohl die Polizei den Fall schnell abschließen konnte, hinterlässt er eine seltsame Leere in der öffentlichen Wahrnehmung. Während andere Serienmörder über Jahrzehnte hinweg berüchtigt blieben, gerieten Gordon und seine Opfer in Vergessenheit. Vielleicht lag es daran, dass London in diesen Jahren bereits unter den Schrecken des Krieges litt. Die Angst vor einem Mörder in den eigenen Reihen war vielleicht einfach eine Geschichte, die niemand hören wollte.
Gordon hat seine Taten nie gestanden. Warum hat er die Frauen ermordet? Und was hat ihn dazu getrieben, in nur wenigen Tagen so ein riesiges Blutbad anzurichten?
Also was dieser Typ gemacht hat, das ist ja wirklich super, super krass. Ne? Also wir müssen die Verbrechen nicht aufwiegen. Alles ist krass, was wir hier besprechen, gar keine Frage. Aber dass der Typ einfach jeden Tag eine Frau ermordet hat, das ist schon echt heftig. Und ich finde es auch total interessant und spannend, die Überlegung oder die Frage eher, warum wir uns an manche Serienmörder, die wir in der Folge ja auch erwähnt haben, so genau erinnern können. Und jeder kennt den Namen, auch wenn man gar nicht genau weiß, was derjenige gemacht hat. Und andere geraten komplett in Vergessenheit oder man hat teilweise noch nie von denen gehört. Das ist doch komisch, oder?
Ja, ich glaube, in so einer heutigen Zeit wäre seine Story wirklich eine Top-News gewesen. Und das wäre, glaube ich, einer der größten Fälle überhaupt der Jahre gewesen. Aber wahrscheinlich zu der Zeit hatten die Zeitungen wirklich einfach einen komplett anderen Fokus wegen des Krieges. Ja? Also 1942 war, glaube ich, der Höhepunkt der Bombardierungen Londons durch Nazi-Deutschland. Und im Endeffekt hatten ja alle Angst davor, den nächsten Tag nicht mehr zu erleben. Also glaube ich, dass das auch so ein bisschen damit reinspielt.
Ja, wenn man das in die heutige Zeit überträgt, dann habe ich manchmal das Gefühl und wahrscheinlich auch ganz viele, die uns gerade zuhören, dass jeden Tag irgendwas Schlimmes passiert und man denkt so, boah, ich kann das alles nicht mehr ertragen, ich will gar nicht mehr in die News schauen, weil jeden Tag gefühlt irgendwas ganz Schlimmes passiert. Aber klar, die Möglichkeiten heutzutage durch Instagram, TikTok und sämtliche Kanäle, News in Echtzeit quasi, da hast du ja ganz andere Möglichkeiten. Aber stimmt schon, damals gab es ja nur die Möglichkeit über Zeitung und Radio. Und da eh schon so viel Schreckliches in der Welt passiert ist, hat wahrscheinlich keiner Bock gehabt, so, jo, jetzt berichten wir auch noch über den Blackout Ripper und erzählen alles, was wir wissen, weil die Menschen wahrscheinlich eh, ja, gar keinen Bock hatten, sich das auch noch reinzuziehen.
Genau, und sowieso auch in einer Zeit, wo ja auch die Bevölkerung zusammenrücken muss und ja auch, das hat man ja gesehen, sowieso auch am Zusammenrücken ist, ja. Und wenn denn so eine Story kommt, ich vermute, die Nachrichten würden es eh bringen, weil es denen irgendwann auch um Auflagen und so geht, klar, aber ich glaube, das würde da wirklich gar nicht helfen, dass du dann irgendwie dem anderen oder der anderen Person gar nicht mehr vertrauen kannst auf einmal. Und für alle Fans von Verschwörungserzählungen hätte ich sogar noch eine Vermutung, dass da vielleicht dann die Royal Air Force einfach ein bisschen die Hand drauf gehalten hat, auf die ganze Story, weißt du, dass die halt so sagt, okay, wir wollen jetzt nicht unbedingt, dass diejenigen, die ja euch eigentlich verteidigen sollen, eure Schwäche einfach ausnutzt.
Ah, true, stimmt. Also, dass die aus Imagegründen quasi versucht haben, das so unter den Teppich zu kehren. Ja, das ist spannend. Spannender Gedanke. Habe ich vorher gar nicht dran gedacht. Ich habe mir gerade nur noch vorgestellt, dass zu der Zeit, als es passiert ist, war das ja schon in den Medien, ne? Also müssen wir ja das Bild jetzt auch mal gerade rücken. Es wurde ja darüber berichtet. Aber die Frage war ja, warum ist das Ganze nicht nachhaltig präsent geblieben? Also, dass heute, ich würde mal behaupten, weniger, also viel, viel weniger Leute den Blackout Ripper kennen, aber alle kennen Jack the Ripper zum Beispiel. Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass als dann der Krieg vorbei war, die Leute einfach das Schreckliche, was passiert ist, vergessen wollten und keinen Bock hatten, sich da jetzt nachhaltig noch dran zu erinnern, sondern versucht haben, sich irgendwie wieder ein Leben in Freiheit aufzubauen. Kann ja auch sein, dass die Zeit, in der das passiert ist, da eine Rolle gespielt hat.
Ich glaube, da spielt auch noch ein anderer Punkt ganz doll mit rein. Nämlich, dass wir als Menschen ja nur so eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne haben, ja. Und also während dieser Krieg da passiert ist und dann der Blackout Ripper unterwegs war, das waren zwei ultra krasse Themen, die gleichzeitig passiert sind. Und so wie du gerade gesagt hast, dann war das vorbei, dann war das abgehakt für die Leute und deren Aufmerksamkeit hat sich auf andere Dinge verändert. So wie bei uns heutzutage, wenn wir auch bombardiert werden von den ganzen Sachen, die uns ja auf Instagram, TikTok etc. wirklich permanent reingespielt werden. Und da siehst du es ja auch, dass du denkst, okay, das ist ein riesiges Thema und nächste Woche interessiert sich schon niemand mehr dafür.
Ja, das stimmt. Ich glaube, abschließend können wir dazu nur sagen, und ich entschuldige mich schon jetzt für meine Wortwahl, aber es ist so, was für ein krasses Arschloch, dass der die Dunkelheit Londons ausgenutzt hat, um zuzuschlagen. Also, dass er die Dunkelheit genutzt hat, um sich eine Frau zu schnappen und die zu ermorden.
Und dann, wir haben es ja am Anfang auch gesagt, die Frauen, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass das Land noch läuft.
Ja, die alles dafür tun, dass das Leben irgendwie weitergeht und ja, einfach irgendwie versucht haben, weiterzumachen. Ja, und mit dieser harten Beschreibung, aber zu Recht, da stehe ich zu, würde ich sagen, schließen wir die schwarze Akte für heute. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns eine hoffentlich positive Bewertung gebt und euch das gefällt, wie wir die Fälle hier für euch aufbereiten und erzählen. Dann dürft ihr uns natürlich sehr, sehr gerne bewerten oder uns bei Instagram schreiben, da heißen wir schwarze Akte. Und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da, jeden Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt, mit einer ganz besonderen und wichtigen Folge.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.